Soeben ist das Buch herausgekommen von Ihnen, Barbara Sichtermann, und Ihrem Bruder Kai Sichtermann, Das ist unser Haus. Ja. Bei der Einleitung beschreiben Sie diese Hausbesetzer, Besetzerinnen-Szene als etwas nicht Homogenes. Es gibt dann auch so verschiedene Gruppierungen oft. Sie unterscheiden dort die sogenannten Nichtverhandler und die Verhandler. Können Sie das kurz erklären, was damit gemeint ist?
Also die Leute, die damals dabei waren, waren sich ja nicht immer einig. Was will man eigentlich mit diesen Hausbesetzungen zeigen und wozu macht man sie überhaupt? Da gab es Leute dabei, das waren Lehrlinge, Studenten mit ganz wenig Geld, das waren Obdachlose, Migranten, die wollten in erster Linie ein Dach über dem Kopf. Aber es kamen andere hinzu aus der 68er-Bewegung, die wollten mehr. Die wollten Protest anmelden gegen das Privateigentum an Grund und Boden. Die wollten mit der Stadt darüber rechten, wie es kommt, dass die Innenstädte veröden, falsche Bau- und Städte, Planungspolitik. Das gab ein Gemisch, das sehr heterogen war. Zwar gab es auch eine Euphorie und ein Zusammengehörigkeitsgefühl und die Überzeugung, wir gemeinsam gestalten jetzt hier ein Gegenmodell, wie man anders lebt und anders wohnt und wie man zugleich protestiert gegen das, was falsch läuft hier in der Stadt. Aber in der Entwicklung dann, wenn es um ein bestimmtes Projekt ging, um ein Haus oder eine Fabrik, die leer stand und die besetzt worden war, dann teilten sich die Geister eben. Manche wollten wirklich dann gerne mit den Eigentümern oder mit der Stadt verhandeln, einen guten Vertrag aushandeln und dann dort ein Theater oder ein Jugendzentrum errichten. Andere wiederum wollten nicht verhandeln, sondern im Grunde den rechtsfreien Raum erhalten. Wenn es zu Räumungen kam und zu Polizeieinsätzen, dann wollten sie sich wehren. Das Musterbeispiel dafür ist die Hafenstraße in Hamburg, die auch dann letztlich mit ihrer harten Position einen gewissen Erfolg gehabt hat. Also inzwischen haben sie Verträge, ewig ging es nicht so weiter, aber die Häuser, die abgerissen werden sollten, die stehen noch. Und die Leute, die damals in den 80er Jahren bei den Besetzungen dabei waren, wohnen zum Teil immer noch dort. Aber sehr häufig, vor allem in Frankfurt, ist es passiert, dass eben doch geräumt wurde und alles in Scherben ging. Das war dann wieder sehr traurig. Wohingegen Verhandler, die früh angefangen haben, sich um eine gute Kondition zu kümmern und denen es auch nicht so sehr darauf ankam, dass nun gleich der Kapitalismus mit abgeschafft würde, während sie ein Haus besetzten Zustand erhielten. Die gibt es immer noch, also einige davon gibt es noch, zum Beispiel die Regenbogenfabrik in Berlin, in Kreuzberg, die heute ein Café und ein Hostel und eine Fahrradwerkstatt und ein Kino beherbergt und immer noch floriert. Das ist die andere Seite der Geschichte. Also diese Strömungen gab es beide. Die eine war natürlich gewaltaffin, da sind dann heute die Autonomen draus hervorgegangen, und die andere war eher Peace and Love.
Sie und Ihr Bruder haben ja Dutzende von Hausbesetzungen angeschaut, haben mit vielen Leuten gesprochen, ja, gewissermaßen eine Oral History betrieben. Gibt es so etwas wie ein Rezept für eine erfolgreiche Besetzung? Man hat manchmal das Gefühl, es ist manchmal gut, wenn es ein bisschen zu Gewalt und Randale kommt, dann wird die Politik aktiv, dann merkt die Politik, es muss etwas geschehen und danach braucht es die Verhandler, damit etwas überleben kann. Wie sehen Sie das?
Wir sind als Chronisten inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass jede Besetzung, jede Umgebung, jede Stadt wieder ein anderes Bild bietet und dass es kein einheitliches Muster gibt und schon gar nicht ein Erfolgsrezept. Häufig war der Gang der Dinge auch von allerlei Zufällen abhängig. Und was dann wieder alle vereint, ist sicherlich die Kritik an der verfehlten Nachkriegsstädtebaupolitik mit der autogerechten Stadt und den Bürotürmen in der Innenstadt. Das waren so die Vorstellungen der Stadtoberen. Und die Bevölkerung wird an den Rand vertrieben in Schlafstädte. Das war das Konzept. Und dagegen haben die Hausbesetzer sich gestemmt. Und zwar praktisch, indem sie in leerstehende Wohnungen reingegangen sind, die eigentlich entmietet werden sollten, um abgerissen zu werden. Das war häufig so. Da gab es einen Konsens, aber abgesehen von dieser großen kritischen Linie kann man nur sehr verschiedene Verläufe charakterisieren und zeigen. Also zum Beispiel die Stollwerk-Fabrik in Köln, die besetzt worden ist, die wurde dann doch schließlich geräumt, obwohl die Ansätze für neue Pläne bei der Besetzung, also da Wohnraum zu schaffen und so, sehr gut und sehr vielversprechend waren. Aber man konnte sich dann doch nicht einigen. Und in anderen Fällen wieder, wie zum Beispiel in der Roten Flora in Hamburg, die ist immer noch ein rechtsfreier Raum, Vertrag steht aus, das ist immer hin und her gegangen. Und schließlich haben beide Seiten gesagt, naja, machen wir mal so weiter, mal gucken.
Kann man vereinfacht sagen, dass gerade in Bezug auf die Wohnbaupolitik, auf die Städteplanungspolitik, diese Hausbesetzung der 70er und 80er Jahre am Schluss eigentlich sehr erfolgreich waren und ein Umdenken bei den Stadtobern angeregt haben?
Ja, genau, das kann man sagen, das ist richtig. Ohne die Hausbesetzer wäre dieses Umdenken nicht so schnell, nicht so gründlich vonstatten gegangen, da bin ich fest von überzeugt. Und das Ganze hat ja noch dieses Oberthema, die urbane Debatte. Wie lebt man eigentlich in Städten und wem gehört die Stadt? Gehört sie wirklich nur den Investoren und den Politikern? Gehört sie nicht auch ihren Bewohnern, auch denen, die sich keine hohen Mieten leisten können? Und diese Debatte geht weiter. Und man weiß inzwischen, dass eine bevölkerungsmäßige Durchmischung in den Innenstädten, dass da eben auch Leute ohne großes Portemonnaie wohnen und der Rentner und der Student, dass das was für sich hat, wenn man Bedingungen schafft, damit das möglich wird. Ja, dass also nur reines Arbeiten in der Innenstadt und dann irgendwie Schlafen in den Schlafstädten, das ist tödlich. Das erstickt den urbanen Geist und deshalb werden die Leute in Städte ziehen oder auch als Touristen Städte besuchen und sich in Städten wohlfühlen können.
Wenn wir mal von der Wohnbaupolitik, von der Stadt urbanen Politik absehen und andere politische Spielfelder anschauen, inwiefern waren auch dort besetzte Häuser wichtig? Inwiefern haben sie andere soziale Bewegungen beeinflusst? Sind vielleicht sogar NGOs oder Basisorganisationen in diesen besetzten Häusern entstanden, die heute eine wichtige Rolle spielen?
Ja, das kann man unbedingt sagen, dass die Alternativbewegung der 70er Jahre mit den Hausbesetzern zusammengearbeitet hat. Also die haben sich getroffen in ihren großen Zielen, dass das reine Profitstreben allein die Gesellschaft nicht verbessert. Und da gehört die Anti-AKW-Bewegung ebenso dazu wie viele, viele Stadtteilinitiativen, die es in jener Zeit gab, Bürgerinitiativen, auch ganz bürgerliche Vereinigungen, wie zum Beispiel in Frankfurt die AG Westend, die schon lange vor den Hausbesetzern angefangen hatte, sich um Städteplanung zu kümmern. Also dieses ganze große Feld von Teilnehmern an der Diskussion, wie kann man anders leben und arbeiten, mit flachen Hierarchien und mit guter Kooperation und dann die urbane Debatte, das gehört alles zusammen, das bildet im Grunde eine Einheit. Bis hin zu Punk und Straßentheater, also diese künstlerischen Formen, die das Ganze dann auch noch begleiten und daraus entstanden sind. Also es war schon 70er, 80er eine sehr fruchtbare Zeit und die Hausbesetzer waren insofern besonders wichtig, weil sie nicht nur geredet haben und Pläne geschmiedet, sondern weil sie wirklich was gemacht haben. Ja. Etwas, was eben nicht ganz legal war oder überhaupt nicht legal. Aber die Illegalität der großen Spekulanten, die Häuser bewusst Bausubstanz zerstörten, indem sie leer stehen ließen und noch ein paar Ziegel oben abnahmen, damit es reinregnet und möglichst die Substanz zerstört wird, die war ja noch viel schlimmer, war ja viel größer. Also das Ganze war ja schon ein Einspruch gegen Kungeleien, auch mit Banken und Stadtoberen, die da passiert waren, der wirklich auch nötig war, dieser Anspruch.
Sie haben ja vor allem sich auf Deutschland konzentriert. Es gibt ähnliche Geschichten aus Österreich, aus der Schweiz, aus den Niederlanden, die Sie im Buch auch anschauen. Jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt Bern anschauen, bei uns passiert im Moment eigentlich ein interessantes Phänomen. Wir haben sicher im Moment ein halbes Dutzend besetzte Häuser oder Wagenburgen in einer ziemlich kleinen Stadt mit 140.000 Einwohnern. Und ein Teil des Problems in Bern, dass es hier wieder eine neue Wohnungsnot gibt, ist eigentlich der Erfolg der rot-grünen Regierung, die seit einem Vierteljahrhundert Bern regiert. Die hat es geschafft, dass Bern eine gute Lebensqualität hat und beliebt ist bei den Leuten. Leute kommen wieder zurück in die Stadt zum Wohnen und das hat den Wohnungsmarkt verteuert. Gibt es ähnliche Phänomene, die Sie auch beobachten?
Ja, es gibt schon die These, dass die Hausbesetzer schließlich und endlich auch der neoliberalen Politik in die Hände gespielt haben, weil sie durch ihre Aktionen bestimmte Bereiche und Quartiere, die drohten abzusteigen innerhalb von Städten, wieder attraktiv gemacht haben, weil da wieder was passierte und natürlich dann auch saniert wurde bzw. restauriert wurde, wiederhergestellt wurde. Und die Touristen kommen dann und gucken ein besetztes Haus mit ganz viel Graffitis an und so. Und das Ganze kommt in die Zeitung. Und dann kommen natürlich auch Leute mit Geld, die sagen, wir möchten gerne in so einem lebendigen und etwas wilden Quartier wohnen. Und schon gehen die Mieten nach oben und die ganze Sache hat das Gegenteil dessen befördert, was sie eigentlich gewollt hat. Ne? Das gibt es zum Beispiel auch in Berlin, wo es aber alles sehr viel langsamer vonstatten geht, weil die Stadt erst nach der Wende im Grunde erst angeschlossen hat an die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt, die vorher schon in der Bundesrepublik längst im Gange war. Aber auch in Städten wie Freiburg, wo es inzwischen wieder sehr ruhig geworden ist, habe ich gehört, wo es eine sehr militante Hausbesetzerbewegung Anfang der 80er Jahre gegeben hat. Auch da haben wir natürlich die Gentrifizierung und es bleibt abzuwarten, ob sich da nun wieder eine neue kritische Gegenbewegung entwickelt, die, wie bei Ihnen in der Schweiz, wieder aufsteht und die Faust schüttelt und wieder besetzt. Also mit den Besetzungen ist es deshalb schwerer, weil Leerstand gibt es kaum noch. Da haben eben auch die Grund- und Hauseigentümer und die Stadtoberen dazugelernt. Das vermeiden sie.